Danke. Es gibt zu viel Weizen auf der Welt, hat der Chor gesungen. Und die Wegwerfgeschichten haben wir ja gerade die letzten Tage auch in der Presse gehabt. Wir gehen in der Justiz zuerst mal noch nach Bayreuth. Aber es ist natürlich eigentlich ein gesamtbayerischer Fall und hat mit München genauso viel zu tun. Da hat ein Mann sich beschwert, dass seine Frau zu viel Schwarzgeld in die Schweiz bringen muss. Habe ich in Erinnerung. Sie sagen das genauer, bitte.
Ja, das müssen wir präzisieren. Ein Ingenieur namens Gustl Mollert aus Nürnberg war mit einer Angestellten der Hypovereinsbank in Nürnberg verheiratet. Ihre Aufgabe war, die Betreuung der Kunden, die mit der Schweiz Geschäfte tätigten oder in der Schweiz Bankkonten hatten. Im Zuge ihrer Tätigkeit brachte sie Schwarzgeld, so seine spätere Anzeige, Schwarzgeld von Kunden in die Schweiz als Kurier. Das heißt in bar. Versteuertes Geld wird natürlich von Bank zu Bank überwiesen. Mit anderen Worten, das war in jedem Fall illegal.
Und plötzlich ist er im Koffer gefürchtet, und sie ist unterwegs.
Zunächst hat er das mal hingenommen, weil es nur ab und zu war. Er hat sich gesagt, na gut, das gehört halt zu ihrem Beruf. Er hat sie sogar in die Schweiz begleitet bei diversen Reisen. Aber dann nach der Einführung der Zinsabschlagsteuer wurde das also eine große Zahl. Sie fuhr, wie er angibt, jede Woche zu Donnerstag, Freitag in die Schweiz, eben mit Schwarzgeld. Er fürchtete um seine Frau, die er sehr liebte, dass sie erwischt würde einmal und dann ins Gefängnis kommen könnte. Auf Steuerhinterziehung stehen 10 Jahre Gefängnis. Darauf wies er die Oberen der Hypovereinsbank in einer Reihe von Schreiben hin. Er bat diese Direktoren, Vorstände der Hypovereinsbank, seine Frau von diesen illegalen Geschäften freizustellen. Die Frau selbst wollte daran festhalten, wie er später angab. Es kam zu ehelichen Spannungen und schließlich zu einer Trennung. Ich verkürze das Ganze jetzt etwas, weil der Sachverhalt eigentlich sehr breit angelegt ist. Es kam schließlich zu einer Strafanzeige seiner Frau mit dem Vorwurf, er habe sie körperlich schwer misshandelt. Allerdings ist auffällig, dass der angebliche Tatzeitpunkt 1 Jahr vor der Trennung lag. Und auffällig ist auch, dass das ärztliche Attest, das sie präsentierte, das ihr im Übrigen lediglich blaue Flecken bescheinigte und eine Bisswunde, dass dieser Attest erst 1 Jahr nach dem angeblichen Zeitpunkt ausgestellt war. Nun, kam es zu einer Verhandlung. 2 Tage vor der Verhandlung hat die Frau durch ihre Anwälte beim Amtsgericht Nürnberg-Fürth den Antrag gestellt, ihren Mann auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Er sei gemeingefährlich. Das Gericht hat dem Antrag stattgegeben. Und jetzt verkürze ich wieder, das Ganze endete darin, dass Mollert schließlich vom Landgericht Nürnberg-Fürth aufgrund eines Gutachtens des Chefarztes des Bezirkskrankenhauses Bayreuth in die Psychiatrie weggesperrt wurde. Dort sitzt er seit 6 Jahren. Warum in die Psychiatrie? Als normaler Straftäter, wenn es jetzt hier um diese angebliche Misshandlung der Ehefrau geht, wäre er nicht in die Psychiatrie weggesperrt worden, da hätte er eine Strafe bekommen, vielleicht Geldstrafe oder im Gefängnis auf Bewährung. Aber dadurch, dass man ihm einen Wahn bescheinigt hat, hat man eine Gefährlichkeit daraus abgeleitet und ihn eben weggesperrt. Worin soll der Wahn bestehen? Er besteht darin, dass angeblich seine Angaben über Schwarzgeldverschiebungen der Hypovereinsbank, die unter Mitwirkung seiner Ehefrau stattfanden, ein paranoides Warnsystem seien.
Also das kann nicht der Wirklichkeit entsprechen.
Genau. Nun ist auch jedem Laien klar, man muss nicht Jurist sein oder Mediziner, dass man Angaben über Schwarzgeldverschiebungen in einer Bank nicht als Warnsystem deklarieren kann, wenn man diese Angaben überhaupt nicht überprüft hat. Und ja, das ist eigentlich die Quintessenz des ganzen Falles. Der Fall stellt sich im Kern äußerst simpel dar. Man hat ihm einen Wahn attestiert und bescheinigt ihm diesen Wahn immer noch, obwohl man nie diese Angaben überprüft hat und sich geradezu weigert, diese Angaben zu überprüfen. Und darum muss man diesen Fall auch anprangern als Ausdruck von rechtlicher Willkür.
Ja.
Jetzt drücke ich mich nur sehr sanft aus.
Ja, wir wussten früher immer, dass es in Russland die missliebigen Menschen in Sibirien landen oder im Gulag oder in der Psychiatrie. Dass das in Bayern passieren könnte, stellen wir uns erstmal im Normalfall nicht vor.
Ich habe den Fall Mollat schon wiederholt in Lesungen, in Vorträgen präsentiert, aber immer vorgespannt den Fall der hessischen Steuerfahndungsbeamten. Warum? Weil dort eben bereits ein verwaltungsgerichtliches Urteil vorliegt, das bescheinigt, dass Gutachten vorsätzlich falsch erstellt wurden. Und vor diesem Hintergrund sieht man, dass so etwas möglich ist, also auch bei uns in Bayern möglich sein kann. Und es ist leider traurige Realität. Der Mann sitzt seit sechs Jahren in der Psychiatrie, ist ganz normal. Und die Frage ist, ob man ihn weiterhin wegsperren will. Anfang Juni wird ein Überprüfungstermin stattfinden. Ich bin gespannt, ob die Justiz sich weiterhin die Blöße gibt, ihre bisherigen Methoden weiter zu praktizieren. Wobei ich hinzufügen darf, es geht hier nicht alleine um eine Entscheidung der Gerichte, es wirkt die Staatsanwaltschaft mit. Jeweils die Staatsanwaltschaft stellt jeweils vorher die Anträge, im Zweifel auf Unterbringung, so war es jedenfalls bisher. Die Staatsanwaltschaft untersteht der Justizministerin, zunächst dem Generalstaatsanwalt und dann der Justizministerin. Die Justizministerin ist also voll und ganz verantwortlich für diese Mitwirkung der Staatsanwaltschaft. Sie kann nicht etwa argumentieren, das sei alles Sache der Gerichte, denn wenn die Mitwirkung der Staatsanwaltschaft in Form von Anträgen irrelevant wäre, dann müsste die Staatsanwaltschaft ja nicht in den Verhandlungen präsent sein, dann müsste sie auch überhaupt keine Anträge stellen.
Es gab aber vor, ich denke, etwa 2 Jahren, wurde ein Psychiater verurteilt, und zwar strafrechtlich, weil er sich strafbar gemacht hatte von, habe ich jetzt nicht im Kopf, falschen Erstellen von Gesundheitszeugnissen. Der hatte nämlich auch Finanzbeamte für dienstunfähig erklärt. Und da hat sich herausgestellt, dass dieses Gutachten eben falsch war. Und deswegen hat er eine strafrechtliche Verurteilung bekommen. Also es gibt schon noch auch manchmal gute, ehrbare Richter. Hoffentlich viele und hoffentlich werden es mehr.
Ja, ich denke, dass der Mut wächst, wenn klar wird, dass dieses Unrechtssystem nicht auf Dauer so gedeckt bleibt.
Das Wichtigste ist eine Reform der Staatsanwaltschaft. Denn gerade Einstellungen, die an sich zunächst mal harmlos wirken, sind das Krebsübel schlechthin. Wenn eine Anzeige erstattet wird, dann aber das Unrecht, das geschehen ist, nicht geahndet wird, wird im Grunde der Anzeigerstatter rechtlos gestellt. Ja, er wird noch desavouiert, als Querulant hingestellt, und die Delinquenten werden geradezu ermuntert, in ihrem Tun fortzufahren.
Ich möchte noch mal so zu unserer Veränderung jetzt gehen. Also es gibt den großen Verein Transparency, es gibt die Geschichte der Whistleblower, für die wir noch kein deutsches Wort haben. Müssten wir Ausplauderer sagen? Also Menschen, die aus ihrer Institution Dienstgeheimnisse im Prinzip weitergeben. Und nachher noch das Stichwort des Landeskriminalamts Niedersachsen, liebe Erika.
Ja, bei Transparency ist statt Whistleblower heißt die Arbeitsgemeinschaft Hinweisgeber. Das deutsche Wort, und es gibt von dem Guido Strack, der bei der Europäischen Kommission war, gibt es das Whistleblower-Netzwerk, der den Verein gegründet hat. Das war eben auch ein Hinweisgeber. der dann auch in die Frühpensionierung gezwungen wurde. Und das kann man auf der Webseite vom Whistleblower-Netzwerk alles nachlesen. Und es gibt auf der Webseite vom Landeskriminalamt Niedersachsen schon seit Jahren einen Button, da kann man klicken und kann sagen, Meldung machen oder so ähnlich steht da, wenn man geht, Wirtschaftskriminalität. Und da kann man Hinweise und da kann man Hinweise geben und da ist eben das Besondere, im Gegensatz zu einer sonstigen anonymen Anzeige, man kann sich ein Postfach einrichten, wo dann die ermittelnden Beamten einfach nochmal nachfragen können, weil es ganz häufig bei anonymen Anzeigen so ist, dass irgendwelche Fakten fehlen, die können dann nicht nachgefragt werden, würden sich die Ermittlungsbeamten über die Medien an den anonymen Hinweisgeber wenden, dann wären die anderen genauso gewarnt und insofern ist es teilweise auch ganz wichtig, dass man da einfach nochmal nachfragen kann und die Geschichte mit dem Postfach ist einfach notwendig und gut und die Anonymität kann ja trotzdem gewahrt sein. Ich kann ja auch einen anderen PC nehmen, von dem ich aus das mache. Ich muss ja nicht von zu Hause machen.
Ja, also es gibt Möglichkeiten des Aufbruchs, wenn solche Chancen genutzt werden. Ich nutze die letzte Chance und Sie können die Nummer nutzen 444-09-436. Jetzt ist letzter Aufruf, sonst ist nämlich Schluss. Wir gehen schon in die Schlussrunde. Peter gibt uns bitte noch ein Stück Musik vom Quergesang. Morgen im Konzert in der Pasinger Fabrik gibt es mehr. Oh, wir haben einen Anruf, bitte. Dann nehmen wir den zuerst. Na, stellst du ihn sonst rein? Na, da kommt er.
Hallo?
Ja, hallo.
Ja, hallo. Ich habe jetzt gerade so die letzte Viertelstunde von der Sendung gehört und da ging es um diesen einen Mensch, der angeblich irgendwie 5 Jahre in der Psychiatrie
ist. 6 Jahre, ja.
Jetzt habe ich eine Frage. Also ich bin in der Richtung auch durchaus erfahren, als psychiatrisch erkrankt und auch berentet deswegen. Also um wirklich weggesperrt zu werden, muss man ja selbst oder fremdgefährdend sein. Jetzt, wenn dieser Mensch einfach nur behauptet, irgendjemand, also wenn ich jetzt sagen würde, ich fühle mich vom KGB verfolgt und ich nerv damit meine Mitmenschen, da werde ich nicht eingesperrt deswegen, weil ich damit zwar lästig bin, aber eben nicht gefährlich. Jetzt wollte ich mal fragen, ist der wirklich weggesperrt worden? Also im Sinne von gerichtlicher Anordnung und ist gefährlich, muss in einer Psychiatrie verbleiben? Oder ist der irgendwie entmündigt worden? Oder was ist da wirklich vorgefallen? Weil also wenn jemand deswegen weggesperrt werden kann, weil er einfach Behauptungen aufstellt, die möglicherweise nicht wahr sind, das wäre ja ein Skandal.
Das ist es. Das ist es. Sie haben jetzt den ganzen Anruf nicht gehört, Herr Schlöterer? Oder?
Das Wesentliche habe ich mitbekommen.
Okay.
Also alleine wegen der Anzeige kann man natürlich niemanden wegsperren und das ist auch hier nicht erfolgt. Aber es gab hier eine Kombination einer angeblichen Straftat, einer Misshandlung gegenüber seiner Ehefrau. Einerseits in Verbindung mit einem angeblichen Warnsystem, paranoiden Warnsystem, andererseits an dem er leidet, nämlich dass er daran glaube, dass die Hypervereinsbank Nürnberg Schwarzgeldverschiebung in Millionenhöhe in die Schweiz vorgenommen habe unter Mitwirkung seiner Ehefrau, die als Kurier eingesetzt war. Und aus dieser Kombination heraus gab sich dann eben eine angebliche Gemeingefährlichkeit.
Also aufgrund einer nicht nachgewiesenen einmaligen Handgreiflichkeit gegen die Ehefrau?
Ja. Das Gericht hat diese Handgreiflichkeit als nachgewiesen erachtet. Ich habe mir den Fall angesehen, ich sehe das anders. Diese Frau, das Opfer, ist der einzige Beweis.
Ich meine, die kann ja auch von der Treppe gefallen sein oder von der Leiter.
Ja,
oder?
Gut, jedenfalls ist nie festgestellt worden, woher ihre blauen Flecken stammen. Sie hat im Grunde nur blaue Flecken davon getragen, laut einem ärztlichen Attest, und eine Bisswunde. Noch dazu hatte die Frau ein manifestes Interesse, das jedenfalls zu prüfen war als solches, ihren Mann mundtot zu machen, weil sie ja mit einer Anzeige rechnen musste. Und
also
das
möglicherweise einmalige handgreiflich werden gegen die Ehefrau ist Grund genug, jemand 5 Jahre in die Psychiatrie zu sperren?
Es kam dann noch hinzu, dass man ihm vorgeworfen hat, er habe Bekannten seiner Ehefrau Reifen aufgestochen. Man hat ihn also nicht etwa in Flagrante erwischt, aber man hat aus bestimmten Umständen geschlossen, dass das so sei. Ich sehe das also alles anders. Der Tatverlauf kann in beiden Fällen, sowohl was die Misshandlung anbetraf, wie auch dieses Reifenabstechen, ganz, ganz anders gewesen sein. Das Gericht ging aber auf die entlastenden Argumente, auf die entlastenden Umstände überhaupt nicht ein. Ich sehe das als Fehlurteil an, sogar ein krasses Fehlurteil.
Ja, wenn für nichts von dem ein Beweis vorhanden ist, dann heißt es doch im Zweifel für den Angeklagten.
Aber unterstellen wir, ja gut, das möchte man meinen. Aber nun ist es ja so, man hat ihn freigesprochen wegen Schuldunfähigkeit, weil man ihm gesagt hat, er ist wahnsinnig. Also jetzt mal etwas derb formuliert.
Aber dafür
kam er in die Psychiatrie. Also man muss hier diese Janusköpfigkeit des Urteils sehen.
Ja, vor allen Dingen, man muss mal sehen, was ein Platz in der Psychiatrie kostet am Tag.
Wenn er das kommt nur hinzu, wenn man ihm nicht einen Wahn unterstellen würde, dann oder unterstellt hätte, dann wäre er als normaler Straftäter zu behandeln gewesen, wenn man davon ausgeht, dass er tatsächlich diese Taten begangen hätte, dann hätte er vielleicht ein paar Monate Gefängnis mit Bewährung gekriegt oder eine Geldstrafe. Er wäre nie und nimmer 6 Jahre in die Psychiatrie gekommen. Gar keine Frage. Also, aber gut, gehen wir mal davon aus, er hat die Taten begangen. Dann steht das, ist aber in keinem Fall der Wahn nachgewiesen, weil man diese Angaben nie überprüft hat. Das ist der Kern des Ganzen. Dieser ist nämlich völlig simpel. Man kann Angaben über die Schwarzgeldverschiebungen einer Bank nicht als paranoides Warnsystem einstufen, wenn ich diese Angaben nie überprüft habe. Und weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft haben diese Angaben je überprüft. Desgleichen nicht die beiden Sachverständigen, die ihm diesen Wahn attestiert haben. Es gibt darüber
vor allen Dingen, wenn jemand eine Tendenz zu Wahnvorstellungen hat, dann hat derjenige nicht nur eine einzelne isolierte Vorstellung davon, dass irgendeine Bank irgendwelche Schwarzgeldkonten hat. Also Leute, die so paranoid drauf sind, die haben da ganzes Gebäude von komischen bis komischsten Ideen, also auch bizarrerer Natur.
Ja, mag sein, also aber bleiben wir
bei... Das alleine als Wahnidee, das kommt mir ziemlich lächerlich vor.
Und diese Wahnidee müssen ja auch ziemlich viele andere Kunden der Hypovereinsbank haben, die das Angebot gekriegt haben, ihr Geld in die Schweiz zu bringen. Und die sind alle nicht in der Psychiatrie.
Es ist bekannt, dass die Banken... dass viele Banken seinerzeit einen Kurierdienst eingerichtet haben, um Schwarzgeld von Kunden in die Schweiz zu bringen, damit diese nicht selber im Fall des Grenzübertritts erwischt würden. Also man wollte ihnen das Risiko abnehmen.
Aber das ist wirklich eine Straftat, oder?
Das wäre eine Straftat, ja.
Und die Bank begeht Anstiftung zur Straftat, wenn sie jemanden dazu beauftragt, so wie ein Drogenkurier auch, oder?
Also wenn ich Schwarzgeld dem deutschen Fiskus entziehe, der Besteuerung entziehe, dann ist das eine Straftat. Und wenn die Bank das durchführt, dann begeht sie Beihilfe oder sogar Mitarbeiter.
Und das interessiert die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht?
Tja.
Bisher nicht.
Da liegt der Hund begraben, um es mal derb zu formulieren.
Ja, da hoffen wir, dass sich was tut. Wir müssen jetzt zum Ende unserer Sendung kommen. Okay. Danke für den Anruf.
Ja, danke ebenfalls.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen.